Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Input.
Sozialämter machen vor allem unerfreuliche Schlagzeilen mit Leuten, die Sozialhilfe beziehen und gleichzeitig ein dickes Auto fahren oder dann mit Gewalt und Drohungen, die die Angestellten vom Sozialamt damit leben müssen. Input will wissen, was dahinter steckt. Was wirklich passiert am Schnittpunkt zwischen Staat und Menschen, die kein Geld haben, und verbringt einen Tag in einem Sozialzentrum vor Stadt Zürich. Geschichte und Einblick in eine fremde Welt. Am Mikrofon Martina Arpagaus.
Ich habe viele Sozialhilfebezüger, die finden, sie sagen, der einzige ehrliche Sozialhilfebezüger. Alle anderen sind Schmarotzer, oder?
Because they help me, so I will also do everything what they want. That's a normal relationship.
Sie hat jetzt 60 Kilo abgenommen und sie beantragt jetzt Kleidergeld von 300 Franken.
Es geht um einen jungen Mann, 17, der ist zu seinem Vater gezogen. Die teilen sich im Moment das Bett und geht um die Finanzierung von einer Matratze.
Ich bin Beiständin von einem 16-jährigen Girl. Und ich wünschte mir von euch eine Einschätzung von einer möglichen Kindeswohlgefährdung vom Baby.
Ich bin nicht die Mami von jemandem.
So, she is very important for me.
Dienstag Vormittag in Zürich-Oerlikon, wo man schweizweit wegen dem Hallenstadion kennt. Wir sind einen Tag lang im Sozialzentrum Dorflinden, in einem gelb-orangen Klotz mit 7 Stück, einer Kreuzung, wo der Morgenverkehr rollt. Das Zentrum ist ein Hochhaus, das die soziale Grundversorgung für Leute in Not übernimmt. Etwa 2'500 Leute kriegen hier Sozialhilfegeld. 1'300 Menschen werden sonst betreut und unterstützt. Zum Beispiel eine 16-jährige Teenie-Mutter von einem Baby. Auf diesen Fall kommen wir zurück. In dem Sozialzentrum hier arbeiten 180 Menschen. Es ist eine regelrechte Sozialfabrik. Die Lucy Resche ist die Managerin.
Es ist vor allem ein Managementjob, ein Leitungsjob. Selber bin ich aber stark identifiziert mit dem Beruf der Sozialarbeiterin. Ich bin selber Sozialarbeiterin und habe sehr lange Fälle geführt. Und das ist so ein bisschen mein Herzberuf. Und von dort her ist zwar die Aufgabe, das Daily Business von mir sicher ein Managen. Ich habe aber auch immer Freude, wenn ich irgendwie beizogen werde, wenn es irgendwie Probleme gibt oder wenn man das Gefühl hat, man braucht jetzt noch eine Person, die in der Hierarchie höher steht für ein Gespräch. Und das sind für mich wie so die Sahnehäubchen im Alltag.
Die einzelnen Fälle, die die Chefin hier als Sahnehäubchen bezeichnet, sind alles andere als bekömmlich. Wir als Aussenstehende wühlen es auf. Viel Elend und Leid gibt es hier an dem Ort. Ihr hört es noch. Die Chefin logiert im obersten 7. Stock vom Haus. Im Parterre, im Intake tauchen die auf, die ganz neu Sozialhilfe wollen. Hier müssen sie persönlich vorsprechen und ein Anmeldeformular abholen. Täglich offen ist es, vom 10 bis 12. Vor der Tür hat es heute eine rechte Schlange von Leuten. Männer, Frauen, Kinder. Etwa 15 Menschen warten, bis sie rein können.
Genau. Die meisten sind um 10 vor 10 dann da und dann machen wir dann um 10 auf und dann verteilen wir Nummerli verteilen und dann warten. Also nicht so lange, eine halbe Stunde, 45 Minuten. Wir bitten die Leute, hinten Platz zu nehmen. Auch schon wegen dem Datenschutz da vorne und wir rufen sie dann auf.
Morgen miteinander.
Excusez-moi.
Kein Problem.
Sind Sie verheiratet?
Nein.
Nein. Gebe ich Ihnen schon die Einzigen, können Sie gerne hinter den Platz nehmen. Wir rufen Sie dann auf. Ja? Guten Morgen.
Guten Morgen, neue Meldung.
Ja, okay. Guten Morgen.
Sind Sie froh, wenn Sie direkt einen Berater haben, weil meine Situation ist anders.
Ja.
Die Situation ist anders. Darum wollte ich jemanden, wenn er einen Berater ist, will ich ihm alles schildern.
Okay. Können
Sie gerne da warten?
Ja, gerne. Hinter den Platz nehmen. Bitte.
Nummer 1, bitte.
Nummer 1.
Was mir jetzt gerade im ersten Moment aufgefallen ist, ist irgendwie, sagen Sie, der Zweite ist hierher gekommen und hat gesagt, ich bin in einem speziellen Fall.
Genau. Ich glaube, das ist auch ein subjektives Empfinden von sich selber. Niemand von uns wird gerne irgendeiner von 1000 Fällen sein. Für uns ist es natürlich schon so, dass es gibt verschiedenste Leute und es gibt ja immer verschiedenste Ursachen, warum man kommt. Aber einfach so in der Behandlung von uns her gibt es wie so Kategorien, oder? Es gibt die junge Männer, junge Frauen, die ganz jung sind, die nicht in Ausbildung sind, die müssen wir sicher noch anders betreuen als jetzt irgendeine 62-jährige Person, die aus dem Arbeitsprozess rausgefallen ist. Niemand kommt gern und sagt, ich schaffe es nicht mehr, mich allein zu unterhalten, ich brauche die Hilfe vom Staat.
Da ist ein Wartesaal, fast wie bei einem Arzt. Es ist kein Securitas-Mitarbeiter da. Ist aber Sicherheit schon auch ein Aspekt da, wo man ja noch nicht weiss, mit was für Leute auch das man zu tun hat.
Also auf der einen Seite ist ja nie jemand allein da, es sind immer zwei Leute am Schalter. Und dann haben wir verschiedene Sicherheitsvorkehrungen wie Alarmknöpfe. Die Theken ist so gebaut, dass nicht einfach jemand drüber rein kann gumpen. Was aber das Wichtigste ist, und auf das setzen wir auch am allermeisten, dass unsere Mitarbeiterinnen wirklich gut geschult sind in ihrem Verhalten, dass sie deeskalierend können wirken können, dass Konflikte gar nicht erst richtig entstehen. Das spürt man sehr schnell, ob jemand auf einem aggressiv wird, und dann ist es ganz einfachste, dass man jemand anderen holt.
Auf das Thema kommen wir noch zurück. Als allererstes werden Personalien und Adressen der Leute gecheckt. Dann drückt man einen Stapel Papier in die Hand zum Ausfüllen. 18 Seiten lang ist der Antrag auf wirtschaftliche Sozialhilfe. Und als allererstes muss man sagen, warum dass man in die finanzielle Notlage geraten ist. Nachher muss man ganz viele Seiten ausfüllen. Zuerst sagen, was man alles für Ausgaben hat. Miete muss man angeben, Krankenkasse, allfällige Alimente, die man zahlen muss. Nachher kommt dann irgendwann auch das Einkommen, falls man eins hat überhaupt. Und dann das Vermögen. Da muss man wirklich alles angeben, Bankkonten. Dann muss man angeben, ob man irgendwo eine Immobilie besitzt, im In- oder Ausland. Auch Erbschaften, die noch nicht verteilt sind, kommen dort drauf. Und ganz am Schluss dann, hier auf der Seite 16, geht es um das Thema Fahrzeug. Dort geht es um die Frage, ob man ein Auto hat oder nicht. Ein Reizthema, seit Zürich einmal ein dicker BMW auftaucht ist von jemandem, der Sozialhilfe gekriegt hat. Ein Auto gehört definitiv nicht zum Standard. Aber wie immer gibt es Ausnahmen, die man dann ganz genau unter die Lupe nimmt, sagt die Chefin.
Wenn jemand sagt, er braucht es für etwas bestimmt. Das ist gerade ein Beispiel, das uns vor kurzem, wo man dann in einer so einer Fallbesprechung oder Fachaustausch bespricht, wo jemand ausserhalb von der Stadt Zürich einen Job hat, wo er irgendwie am Morgen um 3 Uhr in einer Bäckerei, oder wo er hat können arbeiten, halt nicht genug, dass er verdient, aber er muss ja dort herkommen, und dort haben gesagt, selbstverständlich, wir wollen ja, dass der kann arbeiten kann und hoffen, dass er dann wieder mehr kann arbeiten kann, und dann tut man das mitfinanzieren, das Auto.
Immer wieder kommt es vor, dass jemand in einer speziellen Situation ist, wo er einen finanziellen Zustupf braucht oder meint, er braucht es, neben dem Grundbedarf, wo das Existenzminimum ist. Solche Spezialfälle werden regelmäßig im Team zu Boden diskutiert. Auch an dem Morgen, wir sind dabei. Die Sozialarbeiterinnen holen bei ihren Kolleginnen Rat. Es geht zum Beispiel um Kleidergeld für eine Frau.
Sie war sehr übergewichtig. Sie hat jetzt 60 Kilo abgenommen und arbeitet und müsste so ein bisschen anständig angelegt sein. Normalerweise sind ja Kleider, müssen sie vom Grundbedarf zahlen. Jetzt hat sie aber schon eine zu hohe Miete. Ihr Grundbedarf wird durch das auch noch geschmälert. Und sie beantragt jetzt ein Kleidergeld von 300 Franken. Sie hat ihr gesagt, dass das eigentlich nicht finanziert wird, Kleider. Das müssen sie wirklich aus dem Grundbedarf. Aber durch das, dass sie jetzt so viel abgenommen hat, geht ihr einfach nichts mehr. Und weil sie arbeitet, will sie doch einigermaßen eine Gattung machen.
Und sofort fängt die Diskussion an. Soll man das Geld geben für Kleider? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Ich würde einfach schauen, was sie kauft.
Und dann entscheiden. Also nicht, dass sie am Schluss eine Marke Jeans und eine Marke Pulli kauft, oder? Und sonst nichts, dass sie möglichst viel überkommt für die 300 Franken. Also.
Die Frau kriegt die einmalig 300 Franken für eine anständige Garderobe, die nicht schlottert, wegen dem Abnehmen. Der nächste Fall kommt auf den Tisch.
Es geht um einen jungen Mann, 17, der ist zu seinem Vater gezogen. Die leben in einer Einzimmerwohnung und die teilen sich im Moment das Bett und geht um die Finanzierung von einer Matratze, einer einfachen. Ich habe So die zwei günstigsten von der IKEA für 90 Franken, habe ich gesagt, würden wir übernehmen. 90 Franken für eine Matratze, was meint ihr?
Und sofort geht die Diskussion wieder los.
Ja, ich nehme immer die zwei günstigsten von IKEA. Bei den günstigsten sagen sie, das ist ein Seich. Sage ich, ja gut, dann die zwei günstigsten. Die kosten 90 statt 70. Ihr findet mich zu streng.
Ja. Also wie alt sind die Männer? Oder für welchen Mann?
Also der eine ist über 50, der andere ist 17, also sein Sohn.
Also 17-jährige würde die Matratze.
Das ist für den Sohn.
Das Resultat, dem Teenager, wird eine eigene Matratze finanziert. Das Billigmodell ist okay für den jungen Rücken. Es wird hart gefeilscht, nicht um grosse Beträge. Einmal geht es sogar nur um einen einzigen Franken pro Monat.
Ich habe eine Klientin, die jetzt eine neue Lehrstelle gefunden hat. Sie hat jetzt einfach halbtags, jeden Tag hin und her. Es kostet irgendwie etwa 400 Stutz pro Monat. Sie ist jetzt gegangen abklären, was eine günstigere Möglichkeit wäre. Und hat herausgefunden, es gibt ein Abo und es gibt das GEA. Und das GEA wäre ein Franken teurer als das Abo. Ist natürlich aber viel praktischer, sage ich jetzt mal, weil man kann es dann noch sonst brauchen. Ich habe einfach wie gefunden, ich bringe das mal da ins Team, zum abklären, ob ihr das GEA zahlen würdet, wegen dem Franken.
Die Lösung mit dem GEA findet man unisono gescheit. Aber es gibt nicht das ganze Geld dafür zusätzlich. Ein Teil der Kosten muss die junge Frau aus dem sogenannten Grundbedarf berappen. Das ist für jemanden Alleinstehendes 977 Franken pro Monat. Eine vierköpfige Familie kriegt monatlich rund 2'000 Franken. In dem Grundbedarf sind drin das Essen, Kleider, Telefongebühren, das Abo für den öffentlichen Nahverkehr, Spielsachen, Kosmetik und so weiter. Fast alles muss man aus dem zahlen. Nicht dabei ist einzig Miete und Krankenkassenprämie. Die berappt das Sozialamt separat. Mein Eindruck nach dieser Sitzung, da wird sehr sorgfältig und gründlich, vielleicht sogar ein bisschen aufwendig und pingelig und munzige Beträge aus der Sozialhilfe gefeilscht. Aber letztlich sind es ja unsere Steuergelder und die wollen wir so sparsam und sinnvoll wie möglich verteilt haben.
DS3 Input.
Schweizweit werden etwa 230'000 Menschen mit Sozialhilfe unterstützt. Das sind 3% der Bevölkerung. In den Städten sind die Quoten ein bisschen höher. In Zürich kriegen etwa 5% Sozialhilfe. Das sind alles Leute, die kein Geld haben, nicht von einer Versicherung unterstützt werden und auch die Arbeitslosenversicherung kein Geld gibt oder kein Geld mehr gibt, weil sie ausgesteuert sind. Und jedes Jahr werden die Ansprüche von diesen Leuten neu geprüft. Dann gibt es einen Termin bei der Sozialarbeiterin. Heute Nachmittag steht so eine ihre Agenda vor Nadia Negeli. Ihre Klientin ist eine Türkin, geschieden und alleinerziehend mit einem Kind. Übrigens ein recht typischer Fall. Kinder und Scheidungen sind ein Armutsrisiko. Die Klientin kriegt seit etwa 3 Jahren monatlich Geld überwiesen, sagt Sozialarbeiterin.
Das eine ist der Grundbedarf und das ist ungefähr 1'500 Franken für 2 Personen. Was jetzt ja Frau mit Kind ist. Dann gibt es Miete. Das ist bei 2 Personen maximal 1'400 Franken. Und dann Krankenkasse wird einfach, die Grundversicherung wird einfach gezahlt. Und das ist so wie das Minimum, was sie Anrecht haben.
Heute überprüft die Sozialarbeiterin Negeli, ob die rund 3'000 Franken monatlich für die Frau und das Kind noch passend. Das grosse 18-seitige Formular, das wir schon davon hatten, ist schon ausgefüllt, eingeschickt und geprüft. 1 Stunde hat Frau Negeli Zeit für ihre Klientin.
Bei diesem Gespräch geht es vor allem auch darum, dass sie auch kommt, dass wir sie auch direkt sehen, dass die Unterschrift in unserer Anwesenheit geleistet wird. Und meistens nimmt man natürlich dann das Gespräch auch noch gerade, um zu schauen, wie es weitergehen soll. Jeder Klient hat wieder ein anderes Thema. Also zur Zeit ist es jetzt der Deutschkurs, dass sie das mal schafft, einen Deutschkurs zu machen. Ja, eigentlich ist das Hauptziel, ist, dass sie dann mal irgendwann einmal einen Job hat und in dem Sinn keine Sozialhilfe mehr bezieht, weil das ist das Hauptziel von unserer Arbeit, ist, die Klienten dazu zu befähigen, dass sie uns wieder loswerden.
Ja, und der Deutschkurs wird jetzt erst angepackt, nach 3 Jahren, weil die Frau vorher sehr ernsthafte gesundheitliche und andere persönliche Probleme hatte. Und schon geht er los, ja. Der Papierkrieg.
And this is your passport. And you need our Ausweis.
Sie brauchen einen Pass?
Ja, wir brauchen einen Pass. Wir müssen Kopien machen, um zu schauen, ob es irgendwelche Stempel drauf hat. Und wir müssen nachkontrollieren, ob die Leute über längere Zeit außerhalb der Schweiz waren.
Das nämlich, das dürften sie nicht, weil sie müssten ja jederzeit eine Arbeit annehmen können. Rechnungen werden ausbreitet, besprochen, auseinandergenommen, kopiert und eingeordnet. Die Frau legt ihr ganzes materielles Leben auf den Tisch mit einem schlechten Gefühl.
I mean, really, I'm not feeling myself very good, very happy, because I take Sozialhilfe, because they help me, so I will also do everything what they want. That's normal relationship to give and yeah, that's normal. I take information about everything and I give information about my life. Always I try to be honest.
Die Klientin ist ehrlich bei den Angaben, die sie macht, sagt sie, und ist froh um die Unterstützung, sei es Geh und es Nein. Dann erzählt sie mir kurz, wie sie bei der Sozialhilfe gelandet ist. Ein Lebenslauf, der sozusagen vom Paradies ins Elend führt.
When I came here about 7 years ago, yeah, 205. I was here and I married another Turkish person and I had a company. That was best time in Switzerland, I mean.
Sie hat eine eigene Firma mit ihrem Ehemann zusammen. Nachher haben sie nur noch Streit und er verkauft den Laden, ohne dass sie es weiss. Noch später lässt er sich scheiden und geht wieder zurück in seine Heimat. Sie, die Mutter, bleibt. Vor allem wegen dem Kind, das hier aufwächst, das hier in die Schule geht, das hier seine Freunde hat, das hier in der Schweiz daheim ist.
I want to work, but as you know, it's really difficult to find a job.
Sie sucht einen Job. Bisher vergeblich. Es ist schwierig. Zurück zu den Formularen.
I checked it. You have to sign when I'm present. Can you write today's date and sign it again?
Die Frau unterschreibt artig alle Papiere, die auf dem Tisch liegen. Ihre Sozialarbeiterin sei eine sehr wichtige Person für sie, sagt sie mir.
Of course, important. My contact person, and if I have some problem, I call or I send a mail. Always she's very helpful to me. So, she is very important for me.
Und dann geht's weiter. Es läuft gut. Die Anmeldung für den Deutschkurs ist durch. Die Klientin startet glaubhaft motiviert in den Sprachkurs. Sorgen macht ihr zurzeit etwas anderes.
Sie ist enorm dran, eine neue Wohnung zu suchen, was extrem schwierig ist in der heutigen Zeit, weil sie zurzeit eine Wohnung hat, die zu teuer ist. Was natürlich dann das Budget ein bisschen schmälert, was mit Sozialhilfe nicht unbedingt, also dann hat man noch weniger, als man eh schon hat.
I mean, that only problem is Wohnung. Do you have any alternative?
I don't have, sorry.
You have any alternative for the Wohnung? I don't know. I'm asking always. I don't know what I'm going to do. So terrible.
Plötzlich wird es laut im Büro nebendran. Man hört einen aufgeregten Mann laut reden und rufen. Ich kriege reflexartig Angst. Denk an die Aggressionen, Gewalt auf dem Sozialamt. Die Frau Nägeli beruhigt mich, sagt, es sei geringhörig da und kein Grund zur Sorge. Nach genau 60 Minuten Gespräch verabschiedet sie sich von ihrer Klientin. Sie bleiben in Kontakt. Der Deutschkurs fängt in ein paar Tagen an. Nochmal zur lauten Stimme, zur Gewalt. Ein Thema auch hier, ihr Dorflinde, sagt die Chefin.
Was wir ab und zu haben, ist, dass jemand irgendwie eine Tür zuknallt oder in die Tür ginkt oder irgendeinen Stuhl an eine Wand anrührt. Das ist jetzt etwas, wo wir uns wirklich schon fast ein bisschen gewöhnt sind.
Die doch eher wahnsinnige Normalität auf dem Sozialamt. Mehr dazu nach den Chills und ihrem Heavenly Puppet.
We'll be right back.
Ihr hört Input. Wir sind einen Tag auf dem Sozialamt. Genauer im Sozialzentrum Dorflinden, Zürich-Nord, wo etwa 4'000 Fälle unter der Fittich hat, Einzelpersonen, Paar oder Familie und Kind betreut und oder finanziell unterstützt. Input steckt Nase in ein Amt, womit Negativschlagzeilen für Aufregung sorgt, wo aber, Gott sei Dank, auch ihre Stadt nur etwa jeden 20. von innen kennt. Jetzt gerade habe ich einen Termin mit einer Sozialarbeiterin, die über die Sonne- und Schattenseite von ihrem Job ausquetschen will. Sie heisst Eliane Landis, ist eine kleine blonde Frau mit Brillen, korrekt angelegt und unauffällig. Ihr Blick ist wach, schon fast ein bisschen scharf und misstrauisch, als ich sie ausfrage.
Ich arbeite schon seit 11 Jahren im Sozialzentrum Dorflinden, also seit es eigentlich entstanden ist. Und ich bin für Erwachsene zuständig in der wirtschaftlichen Sozialhilfe.
Warum machen Sie die Arbeit schon so lange?
Also ich mache es an 3 Tagen in der Woche und habe nebendran noch Familie. Das ist so das eine, dass ich so einen schönen Ausgleich habe. Und dann ist es etwas, was mir sehr liegt, weil ich komme vom Kaufmännischen und man hat ganz viel mit Zahlen zu tun, mit Bericht schreiben, mit Gesetz lesen und so weiter. Also man hat einen grossen administrativen Teil und dann habe ich immer wieder Kontakt mit den Leuten, mit den Klienten, mit den Anwälten, mit Vermietern, mit ganz vielen verschiedenen Leuten und es ist irrsinnig spannend und ich lerne quasi tagtäglich wieder etwas, auch nach diesen 11 Jahren. Es ist wirklich, das ist mal das eine. Und das andere ist, es gibt gewisse, ich sage dann immer so ein bisschen trümmelige Leute, oder, die irgendwie einfach am Teufel ab dem Karren gefallen sind und nie nicht wirklich aufgehoben sind. Und das sind mir manchmal die einzigen Ansprechpersonen, die sie überhaupt noch haben, die sie irgendwie, die sie noch nicht das Vertrauen verspielt haben und irgendwie, sie wissen, sie können zu mir kommen, auch wenn sie jetzt irgendwie nach, ich sage jetzt etwas, nach Alkohol stinken oder eben sonst ein bisschen schwierige sind. Und das finde ich schon etwas Wertvolles für die Leute. Das wissen mal, zu der Frau Landis kann ich gehen und die hört mir zu.
Haben Sie ein Helfersyndrom?
Nein, gar nicht. Nein, das habe ich überhaupt nicht. Also ich komme eher aus dieser Schule aus Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich tue unterstützend wirken, aber ich suche den Leuten keine Wohnung. Und nein, ich muss ganz vieles muss ich irgendwie zurückgeben den Leuten und sagen, hören, das sind mir nicht zuständig, das müssen sie selber machen, aber ich würde es mal so und so versuchen. Also ich bin nicht, ich sage jetzt mal, die Mami von jemandem. Ich schaue wirklich, dass ich die Leute in der Sozialhilfe nicht bevorzuge. Gegenüber denen, die keine Sozialhilfe beziehen. Weil ich frage mich immer zuerst, kommen die das auch von irgendwo über die Leute, die nicht in der Sozialhilfe sind? Oder kann ich jetzt das jemandem wirklich zahlen? Weil ja, dann muss ich immer sagen, ja, nein. Außerhalb der Sozialhilfe kommen das die anderen auch nicht über.
Ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn ein Kind private Klavierstunden nehmen will, dann muss ich sagen, wenn jemand sich das nicht leisten kann, außerhalb der Sozialhilfe, dann wird das auch nicht finanziert. Wieso sollen wir in der Sozialhilfe das finanzieren? Wenn es noch sinnvoll wäre. Die Gleichbehandlung, das ist mir ganz wichtig, oder?
Wie gut können Sie sich abgrenzen? Bei diesen Fällen?
Das ist eine Kunst oder eine Fähigkeit, die man sich wie auch mit der Zeit muss aneignen muss. Und ich habe es natürlich früher am Anfang da nicht so gut können wie heute. Aber auch heutzutage gibt es Geschichten, die mir sehr nahe gehen, vor allem wenn auch Kinder involviert sind. Weil wir haben in der Sozialhilfe ganz viele Situationen, die wir aushalten müssen, wo wir keine Lösung haben, wo wir auch nichts bieten können. Und das muss man wie aushalten. Das ist schwierig. Und manchmal ist die Situation noch nicht genug schlimm, dass etwas passiert. Und manchmal muss es dann wie noch eskalieren und schlimmer werden, dass dann eine andere Institution oder Amtsstelle etwas macht. Und das muss man aushalten, die Spannung.
Zum Beispiel kann Sozialarbeiterin nicht präventiv eine Familie auseinanderreissen, nur weil sie irgendwie das Gefühl hat, es brauche sich ein Klima vor Gewalt zusammen. Solange nichts passiert, muss sie es aushalten. Apropos Gewalt, Eliane Landis war auch schon in einer bedrohlichen Situation.
Das habe ich auch schon erlebt. Ja, ist unangenehm. Ist unangenehm und ich habe lange daran gebissen. Ich bin unterstützt worden vom Arbeitgeber, aber das geht nicht spurlos an einem vorbei. Also ich verschrecke heute noch, wenn ich irgendwo Leute höre, miteinander streiten, wo ich nicht genau weiss, um was es geht. Also wie bedrohlich ist jetzt die Situation wirklich? Also dann verschrecke ich heute noch. Das ist etwas, wo ich wahrscheinlich damit muss leben.
Ist das eine Situation gewesen, wo Sie wie vorher nicht können abschätzen konnten, wie es kommt, oder?
Genau, das ist nicht einmal ein Mann gewesen, der bei mir in der Beratung war, sondern der war bei der Kollegin in der Beratung im Nebenzimmer. Und ich habe das gehört, wie das wirklich ganz laut geworden ist. Und bin dann raus im Gang. Und der Mann ist auch rausgekommen im Gang. Und er hat eine Art Messer in der Hand gehabt, hat sich dann aber selber verletzt. Aber eben, es ist wie, ja, eine schlimme Situation gewesen, die eigentlich gar nicht bei mir passiert ist. Ich war eher so auf einem Nebenschauplatz.
Das prägt dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit?
Ja, sehr. Also wenn ich merke, mit Leuten in der Beratung, in meinem Büro, wenn es mir unwohl wird, dann tue ich das deklarieren und sage auch, ich komme Angst über. Tun sie sich wieder beruhigen und wir können nur so und so miteinander arbeiten. Und wenn es dann nicht geht, stehe ich auf, mache die Tür auf und gehe raus. Und hol jemanden.
Gewalt und Drohungen, ein leidiges Thema vom Sozialamt, aber auch Realität. Erst Mitte August ist die Chefin vom Sozialamt von einem Klienten erschossen worden. Ein tragischer, brutaler Fall. Auch hier, im Zentrum Dorflinde, gibt es regelmässig Aggressionen, sagt die Chefin Lucy Reschi.
Was wir ab und zu haben, ist, dass jemand irgendwie eine Tür zuknallt oder in die Tür ginkelt oder irgendeinen Stuhl an eine Wand anrührt. Das ist jetzt etwas, wo wir uns wirklich schon fast ein bisschen gewöhnt sind. Oder wo vielleicht nicht gerade täglich, aber sehr häufig passiert. Aber wenn dann jemand massive Drohungen macht, also auch gegen das Leben von Sozialarbeiterinnen, das treibt einem dann schon sehr um. Also da geht man nicht heim und vergisst das einfach.
Erstens, wo ist Grenze? Zweitens, was mache ich?
Grenze ist Drohung. Also wir lassen keine Drohung zu, also wir tolerieren wirklich, es ist wirklich Nulltoleranz. Und dann machen wir einen Verwarnbrief. Wir sagen, das und das ist passiert, wir dulden das nicht. Wenn das noch einmal vorkommt, kommen sie ein Hausverbot über und wir zeigen sie ja. Wenn es massiver ist, auch schon beim ersten Mal machen wir gerade Anzeigen, dann kommen die gerade Hausverbot über und kommen eine Strafanzeige über. Die Polizei nimmt das sehr ernst, geht dem auch an. Es gibt immer wieder auch bei so massiveren Sachen, dass dann wirklich jemand auch in Haft genommen wird und man dort abklärt, wie gefährlich also jemand denn wirklich ist. Sobald wir davon Kenntnis haben, handeln wir.
Ist das Chefsache?
Ja, für mich ist das Chefsache. Ja. Da will ich mich selber kümmern. Ich fühle mich sehr verantwortlich für die Mitarbeitenden, für die Gesundheit der Mitarbeitenden, auch für die anderen Leute, die da ein- und ausgehen und nehme das persönlich sehr ernst. Wir haben so ein Sicherheitskonzept, wir machen Übungen, es werden alle, die neu eintreten werden, werden ganz genau instruiert. Es gibt dann halt häufig irgendeinen Anlass aussen dran, dass etwas passiert und dann sagen wir so, jetzt schauen wir aber wieder mal alle Fälle durch und schauen, wo ist eigentlich potenziell jemand da, die so gefährlich sein für uns. Dass man das wirklich so im Bewusstsein der Mitarbeitenden auch halten.
Strafanzeigen hat das Zentrum Dorflinde bis jetzt 5 gemacht. Hausverbot und Verwarnungen hat es dieses Jahr bis jetzt etwa 10 gegeben. Aber es ist klar, absolute Sicherheit gibt es nicht. Passieren kann immer etwas. Aber die meisten Klienten mit Gewaltpotenzial kämpfen. Wenn die anklopfen, sind alle Präventionsmechanismen aktiviert, sagt die Chefin.
Und wenn man weiss, dass die kommen und weiss, mit denen hat man ein Gespräch, dann tut man sich auch anders absichern. Dann geht man sicher in einen Raum, wo es 2 Türen hat. Das hat die meisten Räume haben Fluchttüren. Die Möblierung ist auch nach einem Sicherheitskonzept gemacht worden. Man nimmt manchmal eine zweite Person dazu und in ganz schwierigen Fällen holt man die Polizei dazu. Und dann sitzt die Polizei, entweder steht sie mit im Raum oder sind im Nebenzimmer.
Aber das Sozialzentrum Dorflinde ist keine Burg.
Ja, nein, es ist kein Bunker. Und die allermeisten Leute, also ich, über 90% von allen Leuten verhalten sich absolut korrekt. Und dann für den kleinen Teil, der sich nicht korrekt verhält, fände ich es völlig unangemessen, wenn man da Bunker machen und Schleusen machen.
Von Chefin zurück zu der Frau an Front. Die Sozialarbeiterin Eliane Landis hat Kind und arbeitet Teilzeit, 3 Tage in der Woche, also 60%. Sie betreut und bearbeitet etwa 60 Fälle. Ein Verteilschlüssel, der dem Durchschnitt entspricht. Wer 100% schafft, hat etwa 100 Fälle. Die Eliane Landis schafft gern hier, muss sich aber regelmäßig dafür rechtfertigen, gegen Klischees ankämpfen.
Das eine ist so ein Wollen in der Bast. Das sind irgendwie so die ich weiss doch auch nicht, Esoterik-Tanten und so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir die Leute verwöhnen, eben, dass die einfach so Geld bekommen. Die müssen einfach kommen, kommen Geld über. Und das merke ich schon. Das heisst nicht, oh super, du bist Sozialarbeiterin, sondern es ist immer so ein bisschen, ah ja, du bist Sozialarbeiterin. Und ich tue dann wirklich mit den Leuten schwätzen und erkläre ihnen das, wie das bei uns läuft. Also es ist sehr wohl auch ein Geben. Das heisst, sie haben eine Verpflichtung zur Gegenleistung. Das heisst, wenn jemand arbeitsfähig ist, muss er arbeiten, muss er eine Gegenleistung erbringen.
Wie denn, wenn er keine Arbeit hat?
Wir haben ein Programm, das 4 Wochen dauert, wo Leute absolvieren müssen, die in die Sozialhilfe wollen. Das ist wie so ein Eingangstor für all die Angebote, die wir haben dann für die Leute. Nach diesen 4 Wochen gibt es eine Empfehlung und dann werden sie eingeschleust in ein Programm, das zu ihnen passt.
Die Programm konkret. Leute, die lange nicht mehr im Beruf geschafft haben, werden auf den aktuellsten Stand gebracht, zum Beispiel im Büro- oder IT-Bereich. Andere kommen in die Holz-, Metall- oder Velowerkstatt. Das Angebot ist üppig. Das Ziel immer, dass die Leute wieder Arbeit finden. In der Stadt Zürich findet die Hälfte der Sozialhilfebezüger nach einem halben Jahr wieder einen Job. Fast ein Drittel der Sozialhilfefälle ist am Arbeiten, verdient aber weniger als das Existenzminimum und kriegt darum noch einen finanziellen Zustupf. Sogenannte Working Poor sind das. Klar, schwarze Schafe gibt es immer. Interessanterweise sind die ganz fest im Bewusstsein vom Volk verankert. Sogar bei den Klienten selber.
Ich habe viele Sozialhilfebezüger, die finden, sie sagen, der einzig ehrliche Sozialhilfebezüger. Alle anderen sind Schmarotzer, oder? Das ist so. Man kann sich das nicht vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man bei uns muss anklopfen. Das macht niemand einfach so einfach.
Klar, Betrug gibt's auch. 2007 sind ein paar krasse Missbrauchsfälle an die Öffentlichkeit gekommen. Gipfelt hat es in einem teuren BMW, wo eine Sozialhilfebezügerin gehört hat. Eliane Landis hat Antennen draussen, was Betrügerei und Betrug betrifft.
Bei allen machen wir das, dass wir gewisse Sachen kontrollieren, ob wir jetzt einen Verdacht haben oder nicht. Also Sex, haben sie ein Auto, sieht man irgendwelche Stempel im Pass und so weiter. Und das ist nicht nur auf Verdacht, sondern das wird bei allen geprüft. Und dann gibt es Leute, wo man einfach nicht ganz schlau werden und vielleicht eine Vermutung haben oder auch eine Drittmeldung. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, das zu melden.
Merken Sie das, wenn Sie beschissen werden?
Nein, das merke ich nicht.
Bei Verdacht gehen Sozialdetektive ans Werk. Im Jahr 2010 haben sie in der Stadt Zürich 470 Betrugsfälle aufgedeckt. Bei 8'200 Fällen insgesamt. Meistens hat jemand noch heimlich Geld eingenommen, mit Schwarzarbeit, Autohandel oder Hausbesitz. Der Wirbel um den Missbrauch vor 4 Jahren hat viel geändert, sagt Lucy Resche, Chefin von Dorf Linden.
Es hat die Leute sehr verunsichert. Alle Mitarbeitenden haben sich natürlich auch angegriffen gefühlt, weil sie sind ja auch dargestellt worden als irgendwie blauäugige, ein bisschen dümmliche Leute. Es hat die Auswirkung gehabt, dass wir ganz viel Kontrolle haben müssen einführen, dass wir viele Ressourcen reinstecken, um zu kontrollieren, bescheissen jetzt die Leute oder bescheissen sie nicht. Und es muss sicher sein, das sind auch Signale gegen aussen. Es geht auch nicht, dass Leute auf Kosten vom Staat leben und nebenan noch andere Einkommen generieren. Aber es bedeutet schon etwas für die Sozialarbeit. Das nehmen wir Ressourcen, die man dann anders, besser einsetzen könnte, halt in die Kontrollen hineinfliessen.
Sozialarbeiterinnen müssen vertrauensvoll und sorgfältig mit dem Geld umgehen. Das Finanzielle ist das eine. Das andere ist, dass sie auch immer wieder Menschen begleiten und unterstützen, die das Leben in den Griff kriegen. Vielmal stellt so eine Frau die Weichen für das Privatleben von anderen Menschen. Entscheidet zum Beispiel, ob eine junge Familie zusammen unter einem Dach leben darf oder nicht. Wir sind zurück bei der Fallbesprechung im Team.
Ich bin Beiständin von einem 16-jährigen Girlie. Sie hat einen Freund und seit dem September sind sie Eltern von einem Baby. Gefährdung, sage ich jetzt mal, ist die Beziehung von diesen Eltern. Es sind so zwei Vulkane. Und ich wünschte mir von euch eine Einschätzung von einer möglichen Kindeswohlgefährdung vom Baby.
Die ganze Geschichte und wie die Fachfrauen entscheiden, nach den Cornells mit 74-75. Input ist einen Tag lang auf dem Sozialamt im Sozialzentrum Dorflinden in Zürich. Der Alltag offenbart die Schattenseiten des Lebens. Etwa die Abgründe, etwa die gibt es Hoffnungsschimmer. Für die, die dort arbeiten, ist es Routine. Für uns von außen total fremd und ja, auch erschütternd. Ein Fall hat mich besonders berührt. Es geht um ein junges Familienglück. Ein sehr junges Familienglück, wo sich die Fachleute fragen, wie zerbrechlich und bedroht das Glück ist. Respektive das Baby. Fallbesprechung im Sitzungszimmer mit der grossen Glasscheibe im Parterre vom Sozialzentrum. 7 Sozialarbeiterinnen und ein Sozialarbeiter sitzen um einen Tisch. Es wird mucksmüsli still. Nadia Nägeli erzählt ihren Fall.
Ich bin Beiständin von einem 16-jährigen Girli. Sie hat einen Freund, der ist 19 geworden im Oktober. Der Freund hat Sozialarbeiterin in einem anderen Sozialzentrum. Und seit dem September sind sie Eltern von einem Baby. Die beiden haben sich kennengelernt im betreuten Wohnen für Jugendliche. Sind dann eine Zeit lang haben sie irgendwie in der Wohnung des Freundes gewohnt oder sind so ein bisschen zusammen auf der Strasse rum gewesen. Also sie hat auch eine Vergangenheit von diversen Abbrüchen von Wohnformen. Also sie war eigentlich nie länger als 3 Monate in einer Wohnform gewesen. Seit das Baby haben, sind sie in einem betreuten Wohnen, wo sie als ganze Familie dort sein können.
Mit dem Baby macht sie es extrem gut. Also das haben wir die Rückmeldung vom Spital, wir haben die Rückmeldung von der Hebamme, wir haben die Rückmeldung von den Sozialarbeitenden, die dort in den betreuten Wohnen sind. Sie macht es extrem gut. Problematik, Gefährdung, sage ich jetzt mal, ist die Beziehung von diesen Eltern. Die ist schon bevor das Baby auf die Welt kam, ist enorm konflikthaft gewesen. Es sind so zwei Vulkane. Und ist auch jetzt immer noch ein Thema. Also sie versuchen sich enorm zusammenzureissen. Sie machen alles, weil sie genau wissen, dass sie in dem Sinn müssen sich an die Regeln halten, weil es sonst einen Ausschluss gibt von ihm. Und gemäss der neuesten Situation ist es jetzt so, dass es letzte Woche hat er die Info bekommen, dass er nicht mehr dort wohnen dürfte, sondern wieder zurück muss ins betreute Wohnen für Jugendliche. Und dass er sich besuchen und alles zur Besuchszeit, aber er darf jetzt einfach nicht mehr dort wohnen und dort übernachten. Jetzt, sie beiden haben immer noch den Wunsch, dass es grundsätzlich irgendeine Form gibt von einer betreuten Institution, wo sie als ganze Familie weiterhin zusammen wohnen können. Wobei eben wirklich ein Thema ist, dass die zwei ein enormes Konfliktpotenzial haben. Also, man weiss nicht genau, was passiert, wenn die jetzt dritten alleine in dieser Wohnung sind.
Tönt ziemlich dramatisch und verzwickt, die Situation. Es kommen verschiedene Probleme zusammen. Kein Schulabschluss, keine Arbeit, keine eigene Wohnung. Die Sozialarbeiterin will zwei Sachen von ihren Kolleginnen wissen.
Meine Frage ist jetzt zurzeit die Schätzung, wie seht ihr eine Kindeswohlgefährdung vom Baby zurzeit jetzt gerade? Beziehungsweise, wenn man auf den Wunsch eingeht, dass die Eltern wieder als Familie zusammenwohnen? Sehen wir überhaupt eine Möglichkeit, auf den Wunsch einzugehen? Und wenn ja, was braucht es?
Auf einer Tafel wird die Situation mit all ihren Verknüpfungen und Personen, die damit zu tun haben, gezeichnet und geschrieben, dass man überhaupt noch rauskommt. Eine Fragerunde macht das Bild von dem vermeintlichen jungen Familienglück dann komplett.
Wenn die beiden Streit haben, wissen Sie dann noch, was im Streit passiert? Oder vergessen Sie wie alles außer dem Streit?
Also, was ich das Gefühl habe, ist, dass Sie einfach eine völlig andere Werteskala haben, was Streiten betrifft. Also wenn alle rundherum finden, woho, da geht es jetzt voll ab, dann haben sie sehr wahrscheinlich einfach eine Diskussion geführt. Weil ich habe das Gefühl, sie haben enorm geruhig, seit das Baby da ist, weil sie eben genau wissen, dass sie irgendwie auch müssen auf die Reihe kriegen. Und vorher ist es wirklich, also sind sie auch körperlich zum Teil aufeinander losgegangen, gegenseitig. Und das ist jetzt nicht mehr. Die sind eigentlich 24 Stunden am Tag, kleben die immer zusammen. Aber fighten auch recht oft. Also, auf eine Art würde es ihnen gut tun, wenn sie mal einfach so ein bisschen Abstand hätten. Aber dort haben sie wieder das Vertrauen nicht zueinander. Und so wie ich sie schätze, aber das ist jetzt einfach eine Interpretation von meiner Seite, er hat auch so ein bisschen eine Vergangenheit, von ihm weiss ich nicht so viel, aber er hat auch so eine Vergangenheit mit ganz vielen Wohnformen und Wechseln. Und ich habe das Gefühl, die beiden haben sich gefunden und sie haben sich gehabt. Sie ist zwar nicht gut, aber sie ist wenigstens jemand, der immer für einen da ist. Wir sind zusammen und dann sind wir wenigstens nicht allein.
Nach dem Klären von konkreten Fragen gibt es eine Art Befindlichkeitsrunde. Die erfahrenen Sozialprofis geben ein erstes Feedback zu dieser Geschichte.
Ich würde mir Sorgen machen, auch wenn ich die jungen Eltern allein in der Wohnung mit dem Säugling lassen müsste. Also ich habe so ein sehr flaues Gefühl im Magen.
Irgendwie auch noch so ein hoffnungsloses Gefühl im Sinn von, man stützt vieles und hat überhaupt eine Chance. Das ist so, wo ich im Moment bin ich ein bisschen mit dem beschäftigt.
Für mich ist es nicht der Zeitpunkt, jetzt etwas zu verändern. Ich habe gefunden, ja, ist doch ganz gut so jetzt. Jetzt ist der Vater raus, kann aber immer besuchen. Die Mutter ist gut betreut mit dem Baby. Warum etwas ändern? Jetzt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man durch das, dass man jetzt den Vater rausgenommen hat aus der Wohnsituation, dass dann das wirklich nicht mehr vorkommt, dass die nicht mehr streiten. Also wenn der auf Besuch geht, kann das nach wie vor so sein, dass das eskaliert. Und ich denke, es könnte wahrscheinlich viel Explosives rausgenommen werden, wenn der junge Mann beschäftigt wäre. Dann hätte es auch nicht mehr so viel Zeit zum Streiten.
Was mir so einen Eindruck macht, ist, es ist alles so unstabil. Die junge Frau mit 16 ist selber noch in der Entwicklung. Die ist noch, wahrscheinlich hat noch einen ziemlich langen Weg vor sich, bis sie so eine stabile Erwachsene wird. Und auch der junge Mann offensichtlich. Mit 19 ist er zwar schon, aber hat auch noch nichts geregelt in seinem Leben. Ich denke, die Zuwendung ist jetzt da. Es ist auch noch häufig so, dass so Pärchen ja dann etwas wie so brauchen. Also, dass das Kind ihnen wahrscheinlich sehr viel gibt. Aber wie sich sich das dann weiterentwickelt, wenn die dann wieder mehr mit sich beschäftigt sind, denke ich auch, oder? Da ist also sehr vieles offen. Also auch eher, ich hätte jetzt glaube als Beiständin eher das Bedürfnis, Stabilität hineinzubringen und irgendwo eine ruhige Ebene zu schaffen.
Die erste Frage von Sozialarbeiterin Nägeli ist recht schnell und einfach beantwortet.
Frage 1 von der Nadja, also aktuell finden wir, ist das Kindeswohl sichergestellt. Also da sind viele Personen involviert, viele Netze aufgebaut.
Diskussion um eine gescheite Strategie für die Zukunft von dieser jungen Frau, die geht nachher noch lange hin und her. Es gibt eine Ideenbörse, wo man Angebote und Lösungen sammelt. Das nächste Ziel, eine Mutter-Kind-Wohnen mit enger professioneller Betreuung. Ein gutes Paket. Allerdings ist der Vater draussen. Mindestens könnte er so vorläufig nicht mit Freundin und Kind zusammenleben. Eine optimale Lösung gibt es in so verzwickten Situationen vermutlich nie, denke ich mir. Und nach dem Eintauchen in die doch eher hoffnungslose Welt bin ich, sagen wir mal, emotional ziemlich erschöpft. Kein Wunder, ich habe nie mit solchen Geschichten zu tun. Das sei zwar ein komplizierter, aber kein krasser Einzelfall, sagt Lucy Resche, die Leiterin von Dorflinden.
Das ist unser Alltag. Das ist der Alltag in einem Quartierteam. Da kommen halt wirklich die Fragestellungen an, wo man wahrscheinlich einfach als Bewohnerin, wo alles rund läuft im eigenen Leben, kaum einmal Berührung hat. Aber bei uns ist das gehört zu unserem Arbeitsalltag, ja.
Trotzdem, kalt lässt den Fall niemand. Sozialarbeiterinnen sind Profis, bleiben aber auch Menschen, sagt Claudine Gadel, Chefin von dem Team.
Mal, es rührt immer an. Natürlich, das sind Schicksale, wir erfahren sehr viele Sachen, wir erfahren viel über missliche Lebensumstände, ja, und das rührt an. Und gerade eben auch im Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen, dort, mit dem wollen wir ja unsere Professionalität behalten. Also, dass wir eben auch, so wie ich auch dort gefragt habe am Anfang von der Diskussion, nachdem die Falldarstellung fertig ist, und gesagt, wie geht es euch jetzt gerade mit dem, oder? Um das auch ausdrucken und es dann aber auf die Seite können stellen und dann sagen, okay, und jetzt professionell, was machen wir jetzt mit dem und wie wollen wir weiterfahren?
Seit 5 Jahren zum Beispiel hat das Sozialzentrum Dorflinden die Frau mit dem Baby schon unter ihren Fittich, gewisse Einzelschicksale begleiten Teams über Jahre. Dass man regelmäßig verzwickte Fälle bespricht, passiert in grossen Gemeinden standardmäßig. Auf dem Land findet das viel, viel seltener und unregelmäßiger statt. So ein Austausch ist extrem wichtig, findet Claudine Gadel.
Gerade auch, was ich feststelle, gerade in der Jugend- und Familienhilfe, dort ist der Austausch und immer wieder auch reflektieren, wo stehe ich jetzt, das ist das A und das O und ist das Gefäß, das sehr genutzt wird von den Mitarbeitenden. Ich finde es ein wichtiges Instrument in unserer Arbeit, also die kollegiale Beratung.
Geht es ja auch darum, Verantwortung zu teilen? Also ist das auch ein Aspekt?
Ja, dass man das möchte wirklich teilen, dass man es eben will überprüfen lassen, dass man sich wie auch möchte den Rückhalt holen. Wir sind keine Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer, wir tragen es miteinander und der Support ist mir sehr wichtig.
In diesen Fällen von Jugend- und Familienhilfe und vom Kinderschutz geht es um die Unterstützung und Begleitung, eh nicht am Finanziellen. Es geht um Vormundschaft, Besuchsrecht und so weiter. Alle Sozialarbeiterinnen kümmern sich um beides, um rein finanzielle Fälle, aber auch um solche, wo es zum Beispiel um den Schutz von Kindern geht. Dort mischen sich die Sozialprofis dann ganz direkt in Familien ein. Schwierige Fälle, sagt Teamleiterin Gadel.
Es gibt natürlich Situationen, eben gerade auch im Kinderschutz, wo wir müssen gegen den Willen von Eltern entscheiden, beziehungsweise einfach dann halt auch Anträge stellen an die Vormundschaftsbehörde. Das können nicht wir entscheiden. Ich entscheide als Sozialarbeiterin, stelle ich einen Antrag, dass eine einschneidende Kindschutzmassnahme ist notwendig. Das kann dann im ganz drastischen Fall auch den Obhutsentzug bedeuten, also Kindswegnahme und Platzierung eines Kindes.
Der Moment, wo man den Eltern ihre Kinder wegnimmt, der Moment ist meistens extrem emotional und schwierig. Nicht selten hat man eine brüllende Mama und einen brüllenden Papa im Büro oder umgekehrt.
Das sind schmerzhafte Situationen und ich habe in meiner Berufspraxis immer die Erfahrung gemacht, die Wut und der Schmerz und die Trauer, die dann rauskommt, das ist ja die, und ich finde, das ist das Normale. Also, Eltern, die wie Löwen für ihr Kind kämpfen, oder? Weil Eltern möchten mit ihren Kindern zusammenleben. Ihre Eltern lieben ihre Kinder, oder? Und dass dann das auch mit einer ganzen Palte Wut und Trauer jetzt auf mich auch zukommt, das finde ich, das gehört dazu und das muss ich annehmen und auch sagen, ich kann das auch verstehen.
Die ganz grossen Emotionen bei kleinsten Zellen unserer Gesellschaft, bei Familie, Tatsache im Büro für Sozialarbeiterin im Zentrum Dorflinden. Tatsache ist auch, jeder Fall ist ein Einzelfall, ein Spezialfall. Und trotzdem, für Profis da ist Alltag Routine. Alle, die neu angestellt werden und direkt mit Klienten zu tun haben, sind ausgebildete Sozialarbeiterinnen. Chefin Lucy Resche verlangt noch zwei weitere zentrale Fähigkeiten von ihren Angestellten.
Neben der fachlichen und methodischen Kompetenz, wie man ja heute sagt, denke ich, müssen Sozialarbeiterinnen sachlich können sein. Also sie können ihre eigenen Einstellungen, ihre eigenen Haltungen ein Stück weit hintereinander stellen und mit Menschen, die da kommen, völlig sachlich können umgehen. Sie müssen auch eine dicke Haut haben, weil sie sehen natürlich sehr viele ganz tragische Sachen und werden zum Teil halt auch nicht gerade gut behandelt von Klientinnen.
Sachlichkeit und eine dicke Haut, zwei Eigenschaften, die ich als Journalistin vielmal auch brauche. Aber jeden Tag im Sozialamt geht man trotzdem nach, läuft man noch die ganze Woche noch. Wenn ich mich über kleine Sachen wahnsinnig aufrege, denke ich plötzlich, ich habe eine Arbeit, eine schöne Wohnung, eine intakte Familie, was will ich mehr? Und meine Gedanken wandern zur Teenie-Mutter mit ihrem Baby oder zum Jugendlichen, der mit seinem Vater auf einer Matratze schläft. Das unterscheidet mich von den Profis in Dorflinde, die rausgehen und die Arbeit im grossen gelben Klotz lehnt.
Das ist ein ganz wichtiger Teil, oder dass man am Abend da rauslaufen kann und Probleme da im Sozialzentrum landen, heim kann, sich erholen und in seiner eigenen Welt leben. Weil es ist tatsächlich so, die Problemlagen, die geschildert werden, die sind häufig, sind die wirklich sehr tragisch und können einem unter die Haut gehen. Sagt das jetzt bei Erwachsenen, die das ganze Leben irgendwie in Scherben vor den Füßen haben, sagt das bei Familien, wo Kinder schreckliche Sachen erleben müssen. Das ist eine ganz zentrale Fähigkeit, dass man in der Lage ist, zwar empathisch, also mit Einfühlung da zu sitzen, mit Einfühlung mit Klienten reden, aber nachher sich selber wieder abgrenzen kann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.